Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Manfred Kläuber ist am Mikrofon mit diesen Themen.
Krisenthema. Die IT-Szene diskutiert auf der Black Hat-Konferenz den Cyberwar. Indestroyer. Neue Malware-Varianten bedrohen kritische Infrastrukturen. Verräter-Pipeline. Wie die Prozessorsicherheitslücke Epic Geheimnisse offenlegt. Und das digitale Logbuch. Text zu Bild.
Bemerkenswert ist, dass das Schadprogramm gar keine Schwachstelle ausnutzt. Es verwendet das Protokoll genauso, wie es vorgesehen ist. Es sendet einen Befehl und der lautet aus.
Das berichtet Viktor Sora, der stellvertretende Leiter des ukrainischen Amtes für Informations- und Kommunikationssicherheit. Indestroyer 2 heißt das Schadprogramm, um das es geht. Die russische Hackergruppe Sandworm wollte damit im April dieses Jahres Millionen von Ukrainerinnen und Ukrainern den Strom abdrehen. Aber die Cyberabwehr des Landes konnte den Indestroyer 2 vorher stoppen. So jedenfalls die Erzählung auf der Black Hat-Sicherheitskonferenz, die bis gestern in Las Vegas stattfand. Digitale Schädlinge wie Indestroyer gehören zu den Brot- und Butterthemen auf der Black Hat. Achim Killer, Sie haben Keynotes und Briefings für uns verfolgt. Wie sehr hat denn der Krieg die Konferenz geprägt?
Total. Das war keine Black Hat wie vor 25 Jahren, als es angefangen hat. Als anarchische Nerds auf Anzugsträger aus der Wirtschaft getroffen sind. Diesmal hat die Black Hat eher den Eindruck von einer Wehrtechnik-Show gemacht oder halt einer Rüstungsmesse. Was eigentlich ständig um Krieg gegangen.
Und wie hat sich die IT-Sicherheitsindustrie darauf eingestellt?
Die boomt erstmal. Die Branche erlebt derzeit eine veritable Sonderkonjunktur. Und wieso ist in Wachstumsbranchen, da wird der fehlende Fachkräftenachwuchs schnell zum Problem. War durchgängig Thema auf der Black Hat. Ich glaube, Junghacker sind derzeit stärker gesucht als bei uns Heizungsinstallateure. Ja, und jetzt beschließen viele Regierungen Rüstungsprogramme. Davon wird auch wieder viel in die IT-Sicherheit fließen.
Cyberwar und Cyberwaffen standen also im Mittelpunkt der Black Hat IT-Sicherheitskonferenz. Das ist schon bei der Eröffnungsrede von Christopher Krebs deutlich geworden, dem Gründungsdirektor der US-amerikanischen Cyber Security and Infrastructure Security Agency. Er beschreibt die internationale IT-Sicherheitslage so.
We typically talk about China, Russia.
Normalerweise spricht man von China, Russland, Iran und Nordkorea. Tatsache aber ist, dass buchstäblich jedes Land auf dieser Erde das digitale Ökosystem als neue Staatsdomäne betrachtet, als fünfte Domäne. Sie entwickeln im Ausland ihre Spionagefähigkeiten und im Inland die Überwachung. Und ja, sie suchen auch nach Möglichkeiten zu stören und zu zerstören.
So Christopher Krebs. Ergebnis der Aufrüstung im Netz sind neue Cyberwaffen. Die slowakische IT-Sicherheitsfirma ESET ist Marktführer in der Ukraine und hat entsprechend Zugriff auf Nutzer- und Sicherheitsinformationen dort. Schon öfters ist sie deshalb auf Schadprogramme gestoßen, die ihrer Ansicht nach von staatlichen russischen Hackern eingesetzt werden, vor allem von der Gruppe Sandworm.
So 5 years ago.
Vor 5 Jahren auf der Black Hat 2017 haben wir über den Indestroyer gesprochen, das erste Schadprogramm, das eigens dafür entwickelt worden ist, das Stromnetz anzugreifen. Wir haben es als größte Bedrohung für Industriesteuerungen seit Stuxnet bezeichnet. Heute zeigen wir den Nachfolger, den Indestroyer 2.
So Robert Lipowski von ESET. Indestroyer 1 und 2 unterscheiden sich von gewöhnlichen Schadprogrammen dadurch, dass sie Industriesteuerungen direkt angreifen. Sie beherrschen die Protokolle, über die Maschinen und Geräte intern Informationen austauschen. Frühere Angriffe nehmen sich dagegen eher handgestrickt aus.
The attackers misused remote access software.
Die Angreifer haben Fernwartungssoftware missbraucht, um den Strom quasi von Hand abzuschalten. Das kann man hier auf dem Video sehen, das eine attackierte Workstation zeigt. Die Angreifer verbinden sich über das Internet mit der Workstation und manipulieren mithilfe der dort installierten Steuerungssoftware Ein- und Ausschalter.
Wenn hingegen eine der Industroyer-Varianten angreift, dann sieht man nichts auf dem Bildschirm. Der ist dann dunkel, weil der Industroyer erst einmal den Überwachungsrechner ausschaltet, damit niemand eingreifen kann, wenn er intern das Steuerungsnetz der Anlage manipuliert. Größeren Schaden hat die neue Cyberwaffe allerdings nicht angerichtet, weil sie rechtzeitig abgefangen wurde. Robert Lipowski?
Während der Industroyer beim ersten Mal zu einem Stromausfall von ungefähr einer Stunde geführt hat, schaffte er beim letzten Mal nicht einmal das. Aber obwohl es zu keinem Blackout kam, war das ein großes Ding. Unserer Ansicht nach war es der bisher bedeutendste Cyberangriff der Geschichte.
Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine war das beherrschende Thema auf der IT-Sicherheitskonferenz Black Hat. Achim, was macht denn die neuen Schadprogramme wie diesen Industroyer, der die ukrainische Stromversorgung attackiert haben soll, so besonders?
Naja, es sind hochkomplexe Systeme, meistens modular aufgebaut, mit Komponenten, die physische oder digitale Sicherungssysteme ausschalten, prophylaktisch Steuerungsrechner crashen, damit niemand eingreifen kann. Wipers sind dabei, die Konfigurationsdaten oder Sicherungskopien löschen und jede Menge Exploits, vorzugsweise Zero-Day-Exploits, gegen die kaum was hilft und die entsprechend teuer sind.
Gut, andere Schadprogramme sind aber auch teuer und komplex.
Aber nur ganz wenige können Industrial Control Systems manipulieren, die eigentlichen Steuerungssysteme für Maschinen- und Industrieanlagen. Das ist eine ganz eigene Welt. Da kommen exotische Netzprotokolle zum Einsatz und auch die Befehle haben wenig mit dem zu tun, was man so vom PC oder der Workstation her kennt. 5 Malware-Systeme gibt es überhaupt nur, die sowas können, darunter die beiden Industroyer-Varianten in der Ukraine. Triton ist auf saudischen Ölfeldern entdeckt worden und Stuxnet gehört dazu, der 2010 die iranische Urananreicherungsanlage in Natanz zerdeppert hat. Und die Staatshacker dahinter sind Amerikaner, Russen, Chinesen und möglicherweise Israelis. Solche Malware-Systeme, die schreiben keine Script-Kiddies und auch keine Internet-Kleingangster. Dafür braucht es Staaten. Und die geben die Rüstungsmilliarden derzeit mit vollen Händen aus. Also es wird sicherlich bald mehr von diesen Hightech-Cyberwaffen geben.
Und was können die Verteidiger dagegen tun? Oder wie können sich die Betreiber von Industrieanlagen auf die veränderte Sicherheitslage einstellen?
Da müssten viele wohl ihre Anlagentechnik erneuern. Die ist teilweise älter als das Internet. Das sind geschlossene Steuerungssysteme, da hat man früher oft auf Sicherheitsmaßnahmen verzichtet, auf sichere Protokolle beispielsweise. Später aber sind die Anlagen ans Internet angeschlossen worden und das ist eben ein potenzielles Einfallstor für Schadsoftware. Und wenn so ein Schädling dann auch noch in das früher geschlossene, mittlerweile aber halt geöffnete Steuerungssystem eindringt, dann ist das richtig gefährlich. Und das merkt man eben auch auf der Black Hat. Microsoft ist zwar nach wie vor das am meisten genannte Unternehmen, wenn es um Bugs geht. Mittlerweile aber hört man immer häufiger auch Namen wie Siemens oder General Electric. Auch für die interessieren sich Hacker, weiße, schwarze und immer mehr staatliche Graue.
Verletzliche Industriesteuerungen standen im Mittelpunkt der Sicherheitskonferenz Black Hat diese Woche in Las Vegas. Darüber sprach ich mit Achim Killer. Danke.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Wir bleiben bei den IT-Sicherheitslücken dieser Welt, denn schließlich sind sie ja unerschöpflich und immer wieder neu. Das gilt auch für jene, über die Ihnen gleich Michael Schwarz vom CISPA-Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit in Saarbrücken mehr erzählen wird. Die ist nämlich ähnlich wie die gerade eben erst besprochenen Industriesteuerungen hardwarenah. Sogar so hardwarenah, dass man fast schon von einem regelrechten Hardware-Bug sprechen kann. Die Sicherheitslücke heißt EPIC und wurde eben diese Woche vom CISPA bekannt gemacht, nachdem der Hersteller informiert und die notwendigen Maßnahmen ergriffen wurden. EPIC reiht sich in eine Handvoll von Sicherheitslücken ein, die unmittelbar den Prozessor betreffen. Und doch ist sie etwas anders als die anderen, wie mir Michael Schwarz erklärte.
Diese Lücke besteht darin, dass es bei der Datenübertragung in diesen Prozessoren in manchen Fällen dazu kommt, dass sensitive Daten nicht ordnungsgemäß gelöscht oder überschrieben werden. Ich kann dazu auch gleich etwas zum Namen sagen. Involviert ist da nämlich ein Element in unseren CPUs, der sogenannte EPIC, der Advanced Programmable Interrupt Controller. Konkret geht es darum, man hat in modernen Prozessoren eine sichere Ausführungsumgebung. Auf Intel-CPUs ist das Intel SGX. Hier liegen sensitive Daten, wie zum Beispiel Passwörter. Und diese Daten müssen jetzt von Arbeitsspeicher in die CPU kommen. Und dazu wird ein Zwischenspeicher verwendet. Man nennt das im Fachbegriff dann eine Superqueue. Und hier liegt dann eine Kopie dieser sensitiven Daten. Soweit alles noch kein Problem. Dieser EPIC ist das andere Element, das zuständig ist für Unterbrechungen von Programmen, zum Beispiel, wenn man auf Tasten drückt auf der Tastatur, verwendet denselben Kommunikationskanal. Allerdings nur einen kleinen Teil davon, weil die Daten viel kleiner sind. Wenn jetzt also zuerst sensitive Daten übertragen wurden, ist dieser Zwischenspeicher mit diesen sensitiven Daten wie Passwörtern gefüllt. Wenn danach mit diesem EPIC kommuniziert wird, wird allerdings nur ein kleiner Teil überschrieben, weil die Datenmenge hier viel geringer ist. Die restlichen alten sensitiven Daten werden aber nicht gelöscht oder zurückgesetzt und man kann auf die auch weiterhin noch zugreifen. Einfach gesagt bedeutet das, man kann alle alten, vorhin übertragenen sensitiven Daten einfach zusätzlich mit auslesen mit den validen Daten von diesem EPIC-Controller. Das bedeutet, wir können Daten sehen, die einfach davor in diesen hochsicheren Ausführungsumgebungen verwendet wurden, die wir auf keinen Fall sehen dürfen.
Handelt es sich denn bei diesem EPIC genannten Fehler ja um einen systematischen Designfehler oder ist es eher eine Nachlässigkeit, wie man das jetzt konkret umgesetzt hat?
Also diese Funktionsweise, dieses Design, wie wir innerhalb der CPU kommunizieren und mit diesen geteilten Zwischenspeichern, dieses Design, das haben wir seit Jahrzehnten und das Design selbst ist auch nicht problematisch. Das Problematische ist, wenn diese Elemente für die Kommunikation zwischen verschiedenen Anwendungen geteilt werden, die unterschiedliche Privilegien haben. Und wenn dann so etwas passiert wie hier, dass die alten Daten, die nicht zugreifbar sein sollten, nicht gelöscht werden, dann haben wir ein Problem. Es ist nicht wirklich ein Designproblem. Es ist mehr, ich würde es eine Optimierung nennen. Man versucht, Zeit und vor allem Energie zu sparen und dieses Löschen von Daten nicht zu machen, wenn man davon ausgeht, dass die sowieso durch andere Daten überschrieben werden. Das heißt, wir haben es mehr mit einer Optimierung zu tun, die diesen Seiteneffekt haben, dass es zu einem Sicherheitsproblem wird.
Sie haben das sehr freundlich umschrieben, aber jeder Entwickler weiß doch, dass gerade bei solchen Ereignissen, wie zum Beispiel durch einen Interrupt-Controller ausgelöst, unterschiedliche Datenmengen eben halt anfallen. War es nicht doch so, dass man das vielleicht dann doch in Kauf genommen hat oder zumindest nicht drüber nachgedacht hat, dass man bei hochsicheren Daten das dann doch löschen muss, auch wenn es Zeit oder Energie kostet?
Das ist natürlich ein guter Punkt. Wir haben hier verschiedene Sichtweisen. Und das ist ein großes Problem, das wir in der Informatik haben. Wir haben auf der einen Seite Entwickler, die sehr gerne auf Performance optimieren, auf Stromverbrauch, auf Geschwindigkeit. Und wir haben auf der anderen Seite die Forscher, die sich auf die Sicherheit konzentrieren. Und leider gibt es da oft nicht viel Überschneidung. Und wenn man solche Dinge macht, dann ist das aus der Performance-Sicht großartig. Und die Sicherheit wird oft ignoriert, weil einfach dieses Denken fehlt. Es ist auch dokumentiert. Also im Handbuch der CPU steht auch in diesem Punkt so, der EPIC überträgt nur kleinere Datenmengen. Das heißt, es ist nicht erlaubt, auf den Rest zuzugreifen. Wenn man das macht, ist nicht definiert, was geschieht. Und das ist natürlich für einen Entwickler, der nicht an Security denkt, ist es auch ganz klar, der sagt, hier steht im Handbuch, ich darf das nicht machen, dann mache ich das auch nicht, weil dann mein Programm ja nicht richtig funktioniert oder nicht schnell funktioniert. Für uns Security-Researcher ist das natürlich genau das, was wir machen. Wenn das Handbuch sagt, das darf nicht gemacht werden, ist das das Erste, was wir probieren.
Gehen wir mal auf die Gefahren, die von EPIC ausgehen. Was ist das Risiko, das durch diese Lücke entstanden ist?
Also diese Lücke kann nicht einfach so auf jedem PC wie so eine Ransomware oder so direkt einfach ausgenutzt werden. Die kann aber was ganz anderes. In dieser sicheren Ausführungsumgebung, diesem Intel SGX, liegen sehr wichtige kryptografische Schlüssel, die von Intel selbst sind. Und die sollten eigentlich sehr gut geschützt sein. Damit kann man nämlich garantieren, dass wenn Anwendungen in dieser sicheren Ausführungsumgebung ausgeführt werden, dass die nur auf gültigen, korrekten Intel-CPUs mit aktuellen Patches ausgeführt werden, damit man der Anwendung garantiert, die kann nicht angegriffen werden. Mit dieser Lücke, mit Epic Leak, können wir allerdings diese geheimen Schlüssel von Intel offenlegen und damit uns selbst als Intel ausgeben. Das bricht das komplette Ökosystem von diesen sicheren Ausführungsumgebungen, weil die Programme damit nicht mehr wissen, laufen die jetzt wirklich auf echter Intel-Hardware oder werden sie emuliert und können dabei beobachtet werden, womit sie gar keine Sicherheitsgarantien mehr haben. Und das ist ein großes Problem. Das bedeutet nämlich, ein einziger Computer ist ausreichend, um diese Schlüssel von Intel zu extrahieren und damit diese sicheren Ausführungsumgebungen, die auf allen Computern verwendet werden, unsicher zu machen. Diese sicheren Ausführungsumgebungen werden zum Beispiel verwendet auf vielen Rechnern, um die Fingerabdruckdaten zu speichern, von denen man ja vermutlich nicht möchte, dass die öffentlich werden.
Wie ordnet sich denn EPIC in die Reihe bereits bekannter Prozessorsicherheitslücken wie zum Beispiel Spectre oder Meltdown ein?
EPIC ist auch ein Hardwareproblem, auch in der CPU, hat aber einen gewissen Unterschied zu all den bekannten Problemen. Für all diese Sicherheitslücken, die wir kennen, Spectre, Meltdown, Zombie Load, all diese verwenden einen Seitenkanal, um an die Daten zu gelangen. Hier finden wir eine gewisse Indirektion. Das heißt, bei diesen Angriffen konnte man auf Daten nie direkt zugreifen, sondern man konnte den Status von etwas anderem, was Beobachter war, anhand der Daten verändern und dann über diese Statusänderungen herausfinden, was die Daten sein mussten. Das funktionierte zwar gut, war aber immer ein bisschen fehleranfällig. Das heißt, die Daten konnten oft nicht perfekt rekonstruiert werden. Bei EPIC auf der anderen Seite haben wir diese Indirektion nicht. Wir benötigen keinen Seitenkanal. Wir können direkt auf die Daten zugreifen. Das ist viel einfacher, viel schneller und viel zuverlässiger als die bekannten Sicherheitslücken. Und es hat uns auch ein bisschen verwundert, weil bei diesen bekannten Sicherheitslücken ist es nicht offensichtlich. Da benötigt man eben diese Indirektion, um zu sehen, dass man hier auf Daten zugreifen kann. Bei EPIC kann man direkt auf die Daten zugreifen. Unser Code, um das auszunutzen, sind 2 Zeilen. Jeder Informatikstudent im ersten Semester kann das sehr einfach reproduzieren.
Sie haben immer einen Markennamen genannt, nämlich Intel. Sind denn auch Prozessoren anderer Hersteller betroffen, zum Beispiel AMD, die ja auch für die PC x86-Linie herstellen? Oder vielleicht auch Prozessoren mit einer ganz anderen Architektur, wie zum Beispiel ARM, die ja auch Smartphones sehr weit verbreitet sind?
Wir können da direkt keine Aussagen treffen. Also wir haben diese Lücke auf Intel-Prozessoren entdeckt, haben das auf mehreren verifiziert und haben diesen Angriff dann natürlich auch auf anderen Herstellern probiert. Also wir haben den auf mehreren AMD-CPUs auch ausprobiert, funktionierte in der Form aber nicht. Das bedeutet aber nicht, dass wir sagen können, andere Hersteller oder gar andere Architekturen sind nicht betroffen davon. Es gibt, wie mittlerweile bekannt ist, von Intel-internen Analysen noch mehrere Fälle, wo genau dieses gleiche Problem auftritt, wo sie genau diese gleiche Optimierung machen, die dann zu Sicherheitslücken führt. Wir können nicht ausschließen, dass das nicht auch auf AMD oder ARM-CPUs ist. Wir haben es allerdings nicht beobachten können. Vielleicht ist dieser Fall sicher, aber vielleicht gibt es das Problem mit einem anderen Element. EPIC ist nicht das einzige Element, das diesen Buffer verwendet. Hier gibt es noch ganz viele andere Elemente, die auch diesen gleichen Kommunikationsmechanismus verwenden, die möglicherweise anfällig sind. Das wird sich aber erst zeigen, wenn wir weiter daran forschen oder wenn die Hersteller von selbst aus an die Öffentlichkeit gehen und sagen, ja, auch hier sind wir betroffen oder sagen, nein, wir haben unser Design überprüft, wir sind nicht betroffen.
Gehen wir davon aus, dass andere Hersteller jetzt systematisch anfangen zu suchen, ob das Problem bei Ihnen auch existieren könnte. Derweil haben Sie natürlich, wie es sich gehört, vor Veröffentlichung auch die Firma Intel darüber informiert. Was wurde getan, um die Lücke zu schließen?
Wir haben, wie bei all diesen Sicherheitslücken, diese Lücke zuerst eben an den Hersteller einen Bericht geschickt. Das war in unserem Fall bereits im Dezember letzten Jahres. Und wir sind dann immer auch dabei, mit denen zu interagieren und herauszufinden, wie man das Problem lösen kann. In diesem konkreten Fall hier gibt es Updates von Intel. Die stellen sogenannte Microcode-Updates zur Verfügung, die gewisse Funktionalitäten des Prozessors anpassen können. Die Microcode-Updates, die sie diese Woche veröffentlicht haben, sorgen dafür, dass diese Lücke nicht mehr ausnutzbar ist. Und die Idee, wie das gelöst wurde, ist, sie verwenden ein alternatives Kommunikationsinterface mit dem EPIC. Der EPIC unterstützt nämlich nicht nur diese Kommunikation über diesen Zwischenspeicher, sondern der unterstützt auch eine mittlerweile modernere Kommunikation. Und diese moderne Kommunikation ist glücklicherweise nicht anfällig für das Problem. Hier wird alles ordnungsgemäß zurückgesetzt, gelöscht. Und diese neuen Updates sorgen dafür, dass alle Computer dieses neue Kommunikationsinterface hier verwenden und damit die Daten wieder sicher sind, sobald diese Updates eingespielt sind.
Daraus leitet sich ja ab, dass es Handlungsbedarf gibt für zum Beispiel PC-Nutzer. Wie erkennen die, ob die dafür sorgen müssen, dass dieses Update eingespielt wird?
Diese Updates sind in die Betriebssystem-Updates integriert. Das heißt, auf einem klassischen Rechner, ein Windows-Update spielt auch diese Updates mit ein. Das heißt, da muss man selbst nichts machen, außer eben das, was ich immer sage. Wenn es Updates gibt, sollte man die so schnell wie möglich einspielen, um wieder auf einem sicheren Stand zu sein. Das heißt, hier gilt abwarten auf die Updates so schnell wie möglich anwenden und dann ist man wieder auf der sicheren Seite.
Das war Michael Schwarz vom CISPA-Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit in Saarbrücken über die Prozessorsicherheitslücke EPIC.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 12088.
Computerprogramme sind heute in der Lage, Kunst zu erzeugen. Seit wenigen Monaten gelingt das mit Bildern so überzeugend, dass sie oft nicht von Fotos oder Gemälden zu unterscheiden sind. Die Vorlagen sind Text, also eine Beschreibung dessen, was die künstliche Intelligenzsoftware dann in Bild umsetzen soll. Beispiel: Eine Python schlängelt sich auf der Autobahn. Nach Eingabe dieser paar Worte rechnet das KI-System 4 Bilder aus, die eine Python auf einer Autobahn zeigen, mehr oder weniger stilisiert. Um die Stilisierung zu vermeiden, gebe ich dem Text »Eine Python schlängelt sich auf der Autobahn« einen Zusatz, nämlich »Fotografie mit Weitwinkelobjektiv am frühen Nachmittag«. 20 Sekunden später kommen dann 4 neue Ergebnisse auf meinen Bildschirm. Sie alle zeigen die Riesenschlange auf einer Autobahn ohne Autos. Die Schlange wirft korrekte Schatten auf den Asphalt und im Hintergrund sind Berge zu erkennen. Seit 2 große Text-zu-Bild-Projekte im Public-Beta-Zustand sind, also eine gewisse Zahl an Interessierte damit spielen und arbeiten lassen, überschlagen sich in den sozialen Netzen die Postings mit KI-erzeugten Bildern. Fast alle haben Science-Fiction-Charakter, etwa Elfen, die aus einem wilden Wolkenhimmel kommen, oder Menschen in reich verzierten Gewändern und Rüstungen im Stil der Filmserie Game of Thrones. Die KI bedient sich dabei Milliarden von Bildern aus dem Internet und setzt sie neu zusammen. Nicht mühsam wie Ebenen in Photoshop, sondern mit semantischem Verständnis. Beispiel: Porträt eines Techno-Optimisten. Die KI zeigt einen ernst nach unten schauenden Mann mit einem glühenden Halsreif und einem Leuchtpunkt auf der Stirn. Sein uns zugeneigtes Halbprofil liegt im Schatten, wodurch die Leuchteffekte deutlicher zutage treten. Die Rückwärtssuche im Internet findet kein Bild, das dem KI-Produkt auch nur irgendwie nahe kommt. Es ist wirklich einzigartig. Die Diskussion, ob das Kunst ist, können andere gern führen. Ich weiß, dass es inzwischen auf die Idee und die Beschreibung als Text ankommt. Darin steckt bei dieser KI die eigentliche Kunst. Viele hüten genau das als ihr Geheimnis und zeigen nur die fast immer faszinierenden Bildergebnisse.
Digitales Logbuch. Name: Schönherr Maximilian. File closed.
Die Videoidentifizierung bei Krankenkassen wird gestoppt. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Piotr Heller.
Grund sind Sicherheitslücken im zugrunde liegenden sogenannten Video-Ident-Verfahren. Nutzer können sich darüber bei ihren Krankenkassen ausweisen, um etwa an sensible Daten zu gelangen. Bei dem Verfahren übertragen die Nutzer ein Video von sich und ihrem Ausweisdokument. Ein menschlicher Prüfer oder eine Software gleichen den Ausweis und das Gesicht der Person ab. Wie der Chaos Computer Club nun herausgefunden hat, lässt sich das System überlisten, indem man etwa Teile des Ausweises per Videomanipulation austauscht. Der zuständige IT-Dienstleister Gematik hat den Krankenkassen bis auf Weiteres die Nutzung des Verfahrens untersagt. Bei Banken kommt das System in Verbindung mit weiteren Sicherheitsmaßnahmen weiterhin zum Einsatz.
Google Maps will jetzt auch in Deutschland spritsparende Routen anzeigen.
Laut Angaben des Konzerns fließen dabei Faktoren wie die Steigung, das Verkehrsaufkommen und der Motorentyp in die Berechnung ein. Google hat die Funktion bereits im vergangenen Herbst vorgestellt und danach in Nordamerika eingeführt. In Deutschland soll sie den Nutzern in den kommenden Wochen zur Verfügung stehen.
SpaceX verliert eine 900 Millionen Dollar schwere Subvention für den Breitbandausbau in den USA.
Mit dem Dienst Starlink bietet das private Raumfahrtunternehmen seinen Kunden Breitbandinternet per Satellit. 2020 erhielt es die vorläufige Zusage für eine Subvention von knapp 900 Millionen Dollar, um den Breitbandausbau in ländlichen Gefilden der USA voranzutreiben. Diese Gelder hat die amerikanische Kommunikationsbehörde nun gestrichen. In der Begründung hieß es, der Dienst sei noch in der Entwicklung. Zudem müssten Nutzer des Weltrauminternets zunächst eine Satellitenantenne für 600 Dollar kaufen.
Hacker haben den Netzwerkausrüster Cisco angegriffen.
Dazu verschafften sie sich laut dem Unternehmen zunächst Zugang zum persönlichen Google-Konto eines Mitarbeiters. So seien sie an seine beruflichen Zugangsdaten gelangt, die im Browser gespeichert waren. Danach, so der Bericht, haben sie den Mitarbeiter angerufen und ihm zahlreiche SMS geschickt, damit er die Anfrage einer Zwei-Faktor-Authentifizierung annahm. Einer dieser Versuche war erfolgreich. Als nächstes hätten die Angreifer versucht, sich im Netzwerk einzunisten. Cisco bemerkte die Attacke schließlich. Die Hacker hätten zwar Daten erbeutet, jedoch handele es sich nicht um sensible Informationen.
Amazon weitet die Zahlung per Handfläche aus.
Bei der Technologie muss der Kunde zunächst seine Handfläche scannen lassen und seine Telefon- und Kreditkartennummer angeben. Diese Informationen werden gespeichert. Zum Bezahlen muss der Kunde dann nur noch seine Handfläche über einen Scanner an der Kasse halten. Die Technologie gibt es seit 2020, sie hat sich bislang jedoch nicht großflächig durchgesetzt. Nun meldet Amazon, dass Bezahlen per Handfläche in 65 Supermärkten der Kette Whole Foods in den Vereinigten Staaten einzuführen. Das Unternehmen gehört seit 2017 zu Amazon.
Niederländische Behörden haben einen Kryptoentwickler festgenommen.
Der 29-Jährige wird verdächtigt, als Entwickler für die Mixing-Plattform Tornado Cash gearbeitet zu haben. Solche Dienste vermischen Zahlungen in Kryptowährungen aus verschiedenen Quellen und können es so ermöglichen, Geldströme zu verschleiern. Die Vereinigten Staaten haben Tornado Cash am Montag auf eine Sanktionsliste gesetzt. Die Plattform soll geholfen haben, Geldflüsse in Milliardenhöhe zu vertuschen, unter anderem für nordkoreanische Hacker. Die niederländische Finanzermittlungsbehörde gab die Festnahme gestern bekannt. Die Ermittlungen seien bereits seit Juni im Gange gewesen.
Sternzeit, 13. August. Die Frau für Asteroiden und Kometen. Sie hatte Geschichte und englische Literatur studiert und wurde doch eine der berühmtesten Geologinnen und Astronominnen. Carolyn Shoemaker entdeckte 32 Kometen, damals ein Rekord, und mehr als 500 Asteroiden. Zum Weltraum kam sie durch ihren Ehemann Eugene Shoemaker, der sich vor allem für Krater auf dem Mond und anderen Himmelskörpern interessierte. Carolyn kümmerte sich zunächst um die Familie, wurde später aber als Wissenschaftlerin am Palomar-Observatorium eingestellt. Sie hatte beim Beobachten des Himmels herausragende Fähigkeiten bewiesen. Ihre berühmteste Entdeckung war der Komet Shoemaker-Levy 9, der in der Umlaufbahn um den Jupiter auseinandergebrochen war. Seine Fragmente stürzten schließlich in den Planeten. Kurz vorher fragte sie ein Reporter, was passieren würde, wenn die Brocken die Erde träfen. »Wir würden alle sterben«, war ihre trockene Antwort. Als der Reporter entgegnete, diese Frage sei für eine Kindersendung, korrigierte sie sich. »Wir würden uns alle unwohl fühlen.« Gemeinsam mit ihrem Mann untersuchte sie viele Einschlagskrater auf der Erde. Dabei kam es Ende der 90er Jahre im Outback Australiens zu einem Verkehrsunfall. Eugene war sofort tot, Carolyn Shoemaker überlebte schwer verletzt. So traurig sie sei, sagte sie damals, so froh sei sie, dass ihr Mann mitten bei der Arbeit gestorben sei, die er so liebte. Carolyn setzte ihre Forschung noch einige Jahre fort. Heute vor einem Jahr ist sie mit 92 Jahren nach einem Sturz gestorben.
Back to school heißt es gleich bei Streitkultur. Sind die Schulen gut auf Corona vorbereitet? Gleich um 5:05 hier im Deutschlandfunk. Soweit Computer und Kommunikation. Manfred Kläuber war am Mikrofon.